mehr Zeichen deuten darauf hin, dass wir demnächst deutlich stärker sinkende Inflation bekommen werden als im Moment so die breite Masse sich vorstellen kann.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell an den Kapitalanlagemärkten diese Buy-the-Dip-Mentalität zurückkehrt. Von Buy-the-Dip spricht man immer dann, wenn grundsätzlich eher sich nach oben bewegende Märkte kurz zurückkorrigieren, dass dann gleich Käufer auftauchen und dass man diese Tiefs zum neuen Kauf verwendet. Von einigen Notenbankern ist jetzt auch die Bemerkung gekommen, dass der Zeitpunkt dafür gekommen sei, dass es weniger Zinsschritte geben sollte als in den vergangenen Monaten. Das bedeutet natürlich noch nicht, dass es zu Zinssenkungen kommt. Und wir werden heute uns auch ein bisschen anschauen, dass wir ja eigentlich hoffen sollten, dass es gar nicht so schnell dazu kommt, dass die Zinsen nach unten gehen. Aber das ist noch eine spätere Geschichte. Es ist leider deutlich sichtbar, dass der Kapitalmarkt jetzt die Zeichen, dass die Inflation zurückgeht, feiert. Aber damit kommen gleich die nächsten Gefahren auf die Bühne, die nächsten Probleme auf die Bühne, nämlich, dass die Inflation deswegen sinkt, weil die Nachfrage sinkt. Und weil die Nachfrage sinkt, ist es dann aus der Inflation Richtung Deflation nicht mehr so weit. Und wenn dann in einer Deflation und Rezession die Notenbanken zu aggressiv wieder falsch reagieren, dann kann die Inflation erst recht so explodieren. Wenn wir die aktuellen Charts anschauen, wie die Preise zum Beispiel bei Gas und Strom sich entwickeln, dann sind die Preise derzeit auf dem Niveau von September 2021 wieder zurück. Dazwischen gab es immer wieder Ausschläge nach oben, aber im Moment sind wir wieder sehr tief unten und es gibt so Aussagen von Kunden speziell, dass wenn die Preise einmal gehoben wurden, dass die nicht mehr gesenkt werden. Naja, das ist eben die Frage. Auf den internationalen Märkten sind die Preise wieder deutlich gefallen. Die Preise sind ja nicht sofort angestiegen. Zuerst sind ja die Preise an den internationalen Märkten gestiegen. Da hat der normale Verbraucher davon noch nichts gespürt. Es ist zeitlich versetzt dann angekommen und jetzt sind die Preise zurück. Und der Verbraucher wird erst zeitlich versetzt später was davon mitkriegen. Das Interessante ist, es ist so ein Meme aufgetaucht, dass die Inflation noch am Jahresanfang 2022, weil 7,5% ein Horror eine Horrorzahl war und jetzt in Oktober ist die Inflation mit 7,7% ein Grund zum Feiern. So schnell ändert sich die Situation und die Märkte preisen das neu ein. Wie sehr die Nachfrage einbricht, sieht man auch zum Beispiel aus einer aktuellen Statistik der Gebrauchtwagenpreise. Diese sind nach der Pandemie extrem in die Höhe geschossen, teilweise bis zu 60-70% im Vergleich zum Vorjahr. Und die aktuellen Zahlen, die drehen teilweise ins Negative im Vergleich mit Vorjahr. Das heißt, da sind wir bei minus 10% in den Prognosen. Die Lager sind voll. Und ob wir bei der Inflation tatsächlich wieder zurückkehren auf 2%, das ist fraglich. Es könnte sein, das war so eine spaßige Bemerkung von einem Analysten von JP Morgan, der gesagt hat, 7% werden das neue frühere 2% sein bei der Inflation. Wenn wir die Inflation auf 4% zurückdrücken könnten, wäre das schon natürlich sensationell. Und es zeigt sich, dass gerade im Anlagebereich, wenn die Inflation jetzt zurückkommt, dann bricht jetzt nicht wieder Happy-Peppy-Party-Stimmung aus, sondern es geht halt ganz normal weiter. Es tauchen neue Probleme auf, die dann vom Kapitalmarkt eingepreist werden müssen. Das, was jetzt als nächstes kommt, werden die großen Entlassungen sein, die Entlassungswellen. Das ist interessant, nach der Pandemie hat der Kapitalmarkt immer darauf geschaut, wie viele neue Jobs werden geschaffen, wie viele Unternehmen melden, dass sie neue Mitarbeiter aufnehmen. Alleine Amazon hat in 2 Jahren seine Mitarbeiterzahl verdoppelt von etwa 850.000 auf 1,5 Millionen. Und jetzt freut sich der Kapitalmarkt darauf, dass Amazon 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter entlassen wird. Wenn wir nur die Liste so anschauen, Twitter, gut, der Elon Musk ist sowieso ein eigener Fall, der fegt durch Twitter durch und Twitter verliert fast bis zu 75% seiner Mitarbeiter. Apple hat die und an Amazon ähnlich haben Neueinstellungen komplett eingefroren. Snapchat entlässt bis zu 20% seiner Mitarbeiter. Meta, der Zuckerberg, hat verkündet, dass er zu optimistisch war und deswegen auch Meta-Mitarbeiter abbauen wird. Microsoft hat die Neueinstellungen eingefroren und wird eher Entlassungen melden. Intel entlässt ungefähr 20% der Mitarbeiter. Also diese Story wird uns ab jetzt beschäftigen, wo wie die Entlassungswelle anrollt. Und auch wenn wir jetzt hören, dass die Inflation zurückkommen sollte, das Problem ist, dass die Kerninflation noch weiterhin steigend ist. Es gibt 2 Inflationsstatistiken, die hier immer wieder veröffentlicht werden und ich habe gestern eine aktuelle Zahl in die Hand bekommen, dass die kurzfristigen Inflationsdaten, die hauptsächlich Rohstoffe und Energiesektor und Zulieferindustrie betreffen, da gehen die Preise wieder zurück, die Lieferketten normalisieren sich, aber im Servicebereich, im Dienstleistungsbereich sind die Preise weiterhin am Steigen, die reagieren zeitlich verzögert auf die Inflation und nur weil die Inflation jetzt in manchen Bereichen zurückgeht, geht nicht sofort die Inflation im Servicebereich zurück. Dort ist überhaupt die Frage, ob tatsächlich dann die Preise fallen können oder ob die nicht auf einem höheren Level sich einpendeln. Und wenn wir bei der Inflation zurückgehen bis in die 70er Jahre, da sehen wir, dass die Inflation nicht so eine leicht zu handelnde Geschichte ist. Die war und ist immer sehr lange präsent. Wenn einmal bestimmte Levels oder Niveaus erreicht wurden, dann fällt die Inflation nicht von heute auf morgen zurück. Und wovor einige schon im Kapitalmarkt derzeit Angst haben, ist, dass wir verglichen mit den 70er Jahren von der Entwicklung her, 72 bis 84, als damals die Inflation bis so in etwa Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre gestiegen ist, dann sind Maßnahmen gesetzt worden von der Zentralbank, dann ist die Inflation zurückgekommen, um dann erst recht wieder massiv Anfang der 80er Jahre in die Höhe zu schießen, weil damals zu schnell nach dem Rückgang der Inflation zu schnell die Notenbank die Zinssätze gesenkt hat. Und diese Zinssenkung, die könnte gefährlich sein. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass immer wenn die Notenbanker begonnen haben, die Inflation zu senken, das ist meist deswegen passiert, nicht die Inflation zu senken, die Zinsen zu senken, das ist deswegen passiert, weil die Wirtschaft Unterstützung gebraucht hat, weil die Wirtschaft schon in einer tiefen Rezession war, dann kam es noch einmal zu einem massiven Rückschlag. Und deswegen beobachtet man das sehr, sehr stark, was jetzt als nächster Schritt von den Notenbanken angekündigt wird. Schauen wir mal, was sonst sich aktuell, ja, also das, was man erwähnen kann, ist diese Wahl, die jetzt vorbei ist. Und ganz ungewohnt ist es nicht so ausgelaufen, wie es erwartet wurde. Da haben die Prognosen wieder mal voll daneben geschlagen. Gut für die Demokraten, schlecht für die Republikaner, die sehr siegessicher waren und gesagt haben, sie werden Amerika mit der roten Welle überrollen. Das ist nicht passiert. Die Trump-Anhänger, die lecken ihre Wunden, weil sie irgendwie erkennen müssen, dass die breite Masse sich mit Trump nicht mehr beschäftigen will. Die breite Masse stellt eher die Frage, was ist jetzt nach dem Trump? Was ist die nächste Möglichkeit, um nach vorne zu gehen? Und es könnte sein, dass bei beiden Parteien für die Wahlen dann eine komplette Neuaufstellung kommt und eher eine neue, junge Generation in den Vordergrund tritt. Warten wir es einmal kurz ab. Für den Kapitalmarkt war es wichtig, dass nicht beide Häuser in demokratischer Hand bleiben, weil damit die Inflation doch deutlich stärker zurückgenommen werden kann. Aber wie gesagt, 2023 schaut es danach aus, als ob nicht mehr die Inflation unser Problem sein würde, sondern eben die Frage, wie entwickelt sich die Rezession, was passiert mit den Lagerbeständen. Viele Analysten beginnen sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sehr sind die Gewinnprognosen der Unternehmen realistisch? Oder ist es so, dass die Unternehmen noch immer zu hohe Gewinnprognosen rausgeben, die dann nicht erfüllt werden können und deswegen die Kurse noch weiter zurückkommen müssen? Es wird immer die Frage sein, wie verhält sich der Konsument? Das, was wir uns früher nicht vorstellen konnten, dass der Konsument komplett stehen bleibt. Naja, das haben wir in der Covid-Phase gesehen, weil da gab es einen kompletten Stopp. Wobei auch da sichtbar war, dass der Konsument nicht komplett gestoppt hat, sondern dann ausgewichen ist auf Online. Dafür sind die Online-Themen explodiert. Ein Beispiel dafür ist ja Amazon. Sie haben aufgrund der Covid-Nachfrage von 800.000, man muss sich vorstellen, auf 1,5 Millionen die Mitarbeiterzahlen aufgestockt innerhalb kürzester Zeit. Dass die da jetzt einmal korrigieren und sich neu einpendeln müssen, ist eine logische Geschichte. Das, was ich nicht unerwähnt lassen will, ist wieder mal eine sehr interessante grafische Darstellung. Es gab ja im Jahr 2020 zwei wesentliche, nennen wir es so, Konfrontationsfelder von Warren Buffett, die damals in Memes verarbeitet wurden, in Karikaturen, wo dargestellt wurde, dass der Warren Buffett viel zu alt ist im Vergleich zu Katie Wood und ihrem sehr aggressiven ARK Innovation Fund, oder der Warren Buffett im Vergleich zur Kryptowelt, zu Bitcoin, ablust, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Und eine Bloomberg-Darstellung zeigt von Dezember 2017 bis heute die Kursentwicklung von Bitcoin und die Wertentwicklung von Berkshire Hathaway, von Warren Buffett. Und ja, aktuell auf diese Zeit, das sind immerhin 5 Jahre, liegt Warren Buffett sehr ruhig, sehr entspannt, deutlich besser als die Bitcoin-Kursentwicklung. Und ähnlich war es vor einigen Wochen schon, die Darstellung Katie Woods, ARK Innovation Fund und Berkshire Hathaway, dass auch da der alte Herr, der mit seiner Strategie deutlich besser in den Portfolios liegt als die Katie Wood. Und eine Headline von Forbes ist aufgetaucht. Diese Situation haben wir in Österreich auch kennengelernt in der Vergangenheit, dass immer wenn jemand auf die Titelseite von bestimmten Magazinen so als Manager of the Year oder Man of the Year gekommen ist, dass ja recht bald diese Personen dann entweder vor Gericht gelandet sind oder große Probleme aufgetaucht sind. Und so ähnlich hat eine Journalistin die zwei wesentlichen Titelseiten von Forbes Magazin rausgesucht. Einmal Sam Bankman-Fried, der FTX-CEO und Eigentümer. Und in der anderen Situation war dann die Elisabeth Holmes, die ja auch mit einem super Betrug dann vor Gericht gelandet ist. Diese Geschichte um die Kryptowelt herum wird uns noch weiter deswegen beschäftigen, weil auch jene, die sich mit der Kryptowelt nicht auseinandersetzen, sobald sie beginnen, sich ein wenig einzulesen in diese Thematik, was da passiert ist, und verstehen, wie diese einzelnen Ausdrücke zuzuordnen sind, liest sich das echt wie ein Krimi. Also wenn innerhalb eines Jahres oder in der nächsten Zeit kein Film von Hollywood zu diesem FTX-Krypto-Thema rauskommt, dann weiß ich nicht. Es hilft übrigens im Moment auch nicht, wenn man sagt, ja, aber das habe ich kommen sehen, weil in der Euphoriephase, und ich habe das schon öfters erlebt, wenn eine bestimmte Entwicklung im Markt mal Dynamik kriegt, dann hört dann niemand zu. Und dann da besserwisserisch auf der Seitenlinie zu sehen und Zeigefinger zu heben und zu sagen, ja, aber das habe ich gewusst, ist völlig egal. Was jetzt sich abzeichnet ist, Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, hat das jetzt auch wieder verkündet, dass eine ganz starke und radikale Regulierung für die Kryptoszene notwendig ist. Wenn sowas passiert, dann schreien alle und sagen, ja, Regulatorik ist notwendig, und dann wird das von der Lobbyseite her wieder abgeschwächt. Diese Aufschreie kommen ja nur, um die breite Masse kurzfristig zu beruhigen. Wie viel haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, wie viel passiert ist, und dann haben alle geschworen, jetzt werden wir regulieren, und danach ist dann sehr, sehr wenig passiert. Das war nach der Lehman-Pleite so, dass da viel zu wenig reguliert wurde. Und auch jetzt in diesem Jahr, wir haben ja schon massive Probleme im Kryptobereich gehabt. Terra Luna hat sich in Schall und Rauch aufgelöst. Aaron hat sich in Schall und Rauch auch aufgelöst. Das Interessante war sogar, sowohl bei Terra Luna als auch bei Sri Aaron, bei den Pleiten ist FTX als großer Retter aufgetreten. Mit fremdem Geld, das wissen wir heute, mit Kundengeldern. Und deswegen ist die Geschichte also, man muss es weiter beobachten, und die Eigenverantwortung, dass man als Anleger selber viel, 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 viel kritischer sein muss, das kann nicht wegreguliert werden. Und diese Verantwortung, dass dann die Aufsichtsbehörde alles von den Schultern nimmt, das ist eine sehr recht liebe Erwartung, ist aber sehr naiv. Es bleibt also nichts anderes über, als sich selber immer wieder Gedanken zu machen zu seinen Investments, zu seinem Portfolio, und halt hoffentlich jemand zu haben, mit dem man das fachlich auch dementsprechend diskutieren kann. Was wir jetzt sehen in der Kryptowelt ist, dass halt hier von den unterschiedlichen Token-Unternehmen im Hintergrund Summen hin und her, kreuz und quer verschoben wurden, nur um an einem bestimmten Tag eine schöne Bilanzzahl darzustellen. Und diese Bilanzen waren notwendig, weil damit haben sie bei Banken oder bei unterschiedlichen Plattformen weitere Liquidität sich besorgt und so das Ganze hinaufgehebelt. Es kommen jetzt immer mehr Unternehmen raus, die im Sinne der Transparenz die Zahlen veröffentlichen, wie sehr sie davon betroffen sind. Ein Hedgefonds hat zum Beispiel, Galua Capital, hat 50% seiner Assets bei FTX und hat jetzt auch verkündet, dass diese eingefroren sind und es wird Jahre dauern, um daraus überhaupt etwas zurückzubekommen. Silvergate Capital, auch ein Hedgefonds mit knapp 12 Milliarden Dollar Volumen, hat verkündet, dass 10%, also ungefähr 1,9 Milliarden seiner Assets bei FTX eingefroren sind. Und ja, jetzt ist noch eine Plattform aufgetaucht, die könnte so die nächste sein, die in Probleme gerät, weil so ein Bankrun ist sehr schnell da, wenn das Vertrauen weg ist und die Menschen ihre Gelder versuchen abzuziehen und die sind illiquid, dann ist das die klassische Situation. Und noch einmal, diese ganze Kryptoszenerie hat sehr, sehr hohe Margen, sehr, sehr hohe Gewinne rausgezogen, und alleine deswegen ist ein Vertrauensbruch gefährlich, weil ja, sobald alle beginnen, Gelder abzuziehen, ist es nahezu in keinem System möglich, sofort alles auszuzahlen, weil halt gerade zu Beginn hier quer andere Themen auch mitfinanziert werden. Crypto.com war also diese nächste Plattform, die jetzt in den vergangenen Tagen aufgetaucht ist. Und auch hier ist der CEO gekommen und hat gesagt, nein, nein, wir haben überhaupt keine Probleme. Aber man muss sich die Frage stellen, wie viel sind solche Statements wert? Das haben wir von Sam Bankman-Fried auch gehört, noch vor 2 Wochen. Alles in Ordnung, alles easy cheesy. Ja, um dann rauszukommen, dass hier im Hintergrund betrogen wird. Crypto.com hat versehentlich, unter Anführungszeichen, sein 80% seiner Assets an eine falsche Plattform überwiesen. Diese haben sie dann auch wieder zurückbekommen und haben gesagt, ja, das war aus Versehen. Wenn man näher sich in die Thematik hineinliest, dann merkt man, dass das nicht Versehen, sondern System ist, weil so Asset-Klassen herumgeschoben werden, um zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Bilanzen beurteilt werden, große Summen darzustellen. Und die Verschuldung ist überhaupt nicht dargestellt worden. Also ist die ganze Story noch nicht zu Ende, aber ich denke, wir haben das genug kommentiert und wenn da nichts Neues auftaucht, dann werden wir hier in dem Podcast darüber auch nicht mehr sehr viel reden. Image ist angekratzt in der Kryptowelt. Andere werden sich freuen, das haben wir letzte Woche schon gesagt, aber die reagieren derzeit noch nicht, weil wozu? Noch sind sie darauf nicht angewiesen und die Preise sind noch nicht tief genug. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute in den heutigen Tag. Ein Leopoldi. Liebe Grüße an alle. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.